NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Peter Mücke am Mikrofon einen schönen guten Abend. Im Echo des Tages geht es natürlich heute um den Besuch von Bundeskanzlerin Merkel im Weißen Haus. Dort soll in diesen Minuten die gemeinsame Pressekonferenz beginnen. Dazu wollen wir gleich live nach Washington schalten. Weitere Themen dieser Sendung sind unter anderem das G20-Finanzministertreffen in Baden-Baden, der Zapfenstreich für Bundespräsident Gauck heute Abend in Berlin, die überraschende Nachricht, dass Ferdinand Pirch bei VW aussteigen will und neue Informationen im Skandal um die Vergabe der Fußball-WM 2006. Angela Merkel ist nicht die erste Regierungschefin, die den neuen US-Präsidenten Trump im Weißen Haus besucht. Die britische Premierministerin Theresa May war schon da, auch der japanische Premier Shinzo Abe. Aber glaubt man dem US-Magazin Politico, dann hat Donald Trump heute die, Zitat, Anführerin der freien Welt getroffen. Ein Titel, den sonst gerne US-Präsidenten für sich in Anspruch nehmen. Jan Bösche, live in Washington. Ist die Bundeskanzlerin denn entsprechend selbstbewusst aufgetreten heute Abend?
Sie ist es. Wenn man sich die Bilder ansieht, die wir gesehen haben aus dem Oval Office, wo die beiden zusammen saßen, da saß die Kanzlerin doch ziemlich selbstbewusst, entspannt, lächelnd auf dem Stuhl. Man sah ihr an, dass sie nicht zum ersten Mal in diesem Raum war, also da auch schon durchaus Erfahrung mitgebracht hat. Der amerikanische Präsident etwas angespannter, das kann man nicht sagen, aber ich will da jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. Entscheidend wird sein, was die beiden besprochen haben in dem Moment, als die Kameras draußen waren. Es waren hier etwa eine halbe Stunde Gespräch unter vier Augen angesetzt, wo die beiden Gelegenheit hatten, sich kennenzulernen und zum ersten Mal persönlich auch sich in die Augen zu schauen.
Im Wahlkampf hatte ja Trump Merkel noch scharf attackiert. Was war denn davon heute noch zu spüren?
Das ist die große entscheidende Frage. Frau Merkel hatte ja im Vorfeld schon angedeutet, dass sie nicht diese alten Kämpfe wieder auskämpfen möchte, sondern nach vorne schauen möchte. Donald Trump hatte Frau Merkel auch schon mal als eine beeindruckende Anführerin bezeichnet. Also da durchaus auch unterschiedliche Bewertungen schauen lassen. Die große Frage wird sein, schaffen es beide, aus diesem Wahlkampfmodus herauszukommen und auf eine sachpolitische Ebene zu kommen? Also nicht mehr gegenseitig Flüchtlingspolitiken zu bewerten auf offener Bühne, sondern Gemeinsamkeit zu suchen und dann vielleicht auch bei Themen zu gucken, wie man gemeinsam vorankommen kann.
Bei so einem Treffen geht es natürlich auch ums Kennenlernen, aber natürlich auch um handfeste Politik. Was waren denn die großen Themen heute, die angesetzt waren für dieses Treffen?
Also angesetzt waren ziemlich viele. Wenn man sich die Liste anguckt, wundert man sich, wie sie überhaupt jeweils mehr als zwei Sätze dazu sagen konnten. Aber im Mittelpunkt standen sicherlich zum einen die NATO. Donald Trump, ja ein NATO-Skeptiker. Er wollte sie mal abschaffen. Davon ist er abgerückt. Aber durchaus immer im Raum seine Forderung an die Europäer, mehr zu tun. Und wenn man von den Europäern spricht hier, dann meint man natürlich Deutschland als das größte Land in Europa, was mehr tun soll für die gemeinsame Verteidigung. Und Frau Merkel hat ja auch schon angedeutet, dass man ja durchaus bereit sei, mehr zu tun, aber auf der anderen Seite sich jetzt auch nicht unnötig drängen lassen möchte. Und das zweite wichtige Thema ist sicherlich der Handel. Donald Trumps Pläne eines America First, eines Amerika zuerst, mit der Androhung, dass man vielleicht Importsteuern erheben könnte, was es deutschen Unternehmen schwieriger machen könnte, nach Amerika zu importieren. Auch das sicherlich ein wichtiges Thema. Frau Merkel hat sich vorgenommen, Präsident Trump davon zu überzeugen, dass Freihandel doch auch seine guten Seiten hat.
War das denn ein Antrittsbesuch as usual? Das ist ja üblich, wenn es einen Amtswechsel gibt, dass dann Regierungschefs anreisen, oder doch etwas Besonderes unter einer anderen Vorzeichen, einer anderen Note?
Naja, sicherlich muss man sehen, Donald Trump ist zwar 70 Jahre alt, aber er ist ein Neuling auf dem diplomatischen Parkett. Frau Merkel ist eine erfahrene Spielerin. Deutschland hat den G20-Gipfel in diesem Jahr. Es gibt den G20-Vorsitz in diesem Jahr. Der Gipfel findet ja im Sommer in Hamburg statt. Auch das muss vorbereitet sein. Amerika ist ein wichtiger Player dort mit am Tisch. Also sicherlich ist so ein Treffen notwendig, um überhaupt erst einmal eine Gesprächsbasis zu finden. Große Durchbrüche, inhaltliche Neuerungen dürfen wir da sicherlich nicht erwarten.
Live aus Washington waren das Informationen von meinem Kollegen Jan Bösche. Baden-Baden ist ein Paradies für Rentner, Russen, Araber und Opernliebhaber. Als Ort für ein Treffen politischer Schwergewichte ist die Kurstadt bislang nicht bekannt. Aber da Baden auch die Heimat von Bundesfinanzminister Schäuble ist, hat er seine G20-Kollegen aus aller Welt hierhin eingeladen. Deutschland hat den Vorsitz der Runde der 20 größten Industrienationen, wozu neben den großen G7-Wirtschaftsriesen auch Russland, Indien, Südafrika, die Türkei und Mexiko gehören. Am spannendsten ist aber sicherlich der Auftritt des neuen neuen US-Finanzministers Mnuchin, den Schäuble heute getroffen hat.
So, meine Damen und Herren, ja.
Beginnt Wolfgang Schäuble seinen Auftritt vor der Presse in Baden-Baden.
One after the other.
Und bringt erst einmal Ordnung in das Fragechaos der Journalisten. Gequält optimistisch wirkt Wolfgang Schäuble bei seiner Pressekonferenz an diesem ersten Tag des G20-Finanzministertreffens. Stundenlange Gespräche mit seinem neuen Amtskollegen aus den USA, Steven Mnuchin, hat Schäuble hinter sich und schöpft nach den Plädoyers von dessen Chef Donald Trump für Importsteuern jetzt wieder erste Hoffnung.
Er ist auch für offene Märkte und für offenen Welthandel,
sagt Schäuble über seinen Amtskollegen Steven Mnuchin aus Washington. Der hatte sich bereits im Vier-Augen-Gespräch mit Schäuble gestern in Berlin ausdrücklich gegen Handelskriege ausgesprochen. Aber, so Schäuble,
das heißt ja nicht, dass wir in einem solchen ersten Gespräch alle Probleme, die es auf der Welt gibt, schon alle lösen können.
Immerhin hat Wolfgang Schäuble in Handelskrieg-Gegner Mnuchin einen rationalen Gegenpart. Beim Finanzministertreffen in Baden-Baden ist deutlich zu spüren, wäre der ehemalige Goldman Sachs-Manager und Hollywood-Filmfinanzier Steven Mnuchin Präsident der USA, dann würde sich Wolfgang Schäuble weniger Sorgen um die US-Handelspolitik machen. Doch Donald Trump gibt den Ton an, von dem niemand weiß, wie der in Zukunft in Sachen Welthandel genau klingt. Schäuble hofft auf Schadensbegrenzung durch die Einwirkung seines neuen Washingtoner Kollegen Mnuchin auf den handelspolitischen Kurs im Weißen Haus.
Damit glaube ich, dass manches, was da auch an Sorgen vorhanden ist, sich vielleicht ein Stück weit auch verringert.
Doch nach Trumps Androhung von Grenzausgleichssteuern und einer Deregulierung der Finanzmärkte warnt Schäuble vor einem allzu schnellen Aufatmen.
Aber natürlich haben wir mit all den Diskussionen, die in den letzten Monaten gewesen sind, auch noch ein bisschen Arbeit.
Ein bisschen Arbeit haben die Finanzminister auch noch mit dem Schlusskommuniqué.
Es geht um die richtige Formulierung, wie wir die Offenheit des Welthandels im Kommuniqué formulieren wird.
Frankreich fordert in Baden-Baden klare Worte gegen den Protektionismus. Die Amerikas Finanzminister Steven Mnuchin aus Loyalität zu Trump nicht unterschreiben kann. Mit diplomatischen Formeln wie fairer Freihandel könnte man sich aus der Affäre ziehen.
Vermutlich bis morgen Nachmittag.
Wird es ein konsensfähiges Kommuniqué geben, hofft Gastgeber Wolfgang Schäuble. Doch bei aller Liebe des Badeners Schäuble möchte er Baden-Baden morgen Abend gemeinsam mit seinen Finanzministerkollegen wieder verlassen.
Noch vor Ablauf des Wochenendes.
Werden sich die USA und ihre G20-Mitstreiter aus der handelspolitischen Affäre ziehen, hofft der Bundesfinanzminister. Zumindest sprachlich.
Aus Baden-Baden ein Beitrag von Ralf Siener. Sowohl Russland als auch die USA greifen Ziele in Syrien an. Nach eigenen Angaben wollen sie Extremisten töten. Diesmal wurde eine Moschee nahe der nordsyrischen Stadt Aleppo getroffen. Viele Zivilisten starben dabei. Aber wer ist für die neue Bombardierung verantwortlich? Am Abend hatte es geheißen, die US-Streitkräfte hätten die Verantwortung übernommen. Sie hätten auf ein Gebäude ganz in der Nähe gezielt. In anderen Meldungen heißt es aber, das US-Militär habe die Verantwortung für den Luftangriff zurückgewiesen. Doch wer war eigentlich gemeint? Es gibt mehr Fragen als Antworten, berichtet unser Korrespondent Carsten Kühntop.
Welches Ziel hat die US-Luftwaffe gestern in Nordsyrien angegriffen? Wo genau lag es? Und was waren die Folgen des Angriffs? Am Tag nach dem verheerenden Luftschlag auf eine Moschee gibt es nach wie vor keine Antworten auf diese Fragen. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurde die Moschee in dem Dorf Al-Jinnah am Abend mehrmals getroffen. Etwa 300 Menschen hätten dort gerade gebetet, als die Raketen eingeschlagen seien. Die meisten der Toten seien Zivilisten gewesen. Al-Jinnah liegt in der Provinz Aleppo, etwa 30 Kilometer westlich der gleichnamigen Stadt und ist in der Hand von Aufständischen. Ausdrücklich keine Angaben machte die Beobachtungsstelle dazu, welche Luftwaffe für den Angriff verantwortlich war. Das sei nicht klar. Die Organisation mit Sitz in Großbritannien erhält ihre Informationen von Aktivisten vielerorts in Syrien und steht der Opposition nahe. Ihre Angaben haben sich im Laufe der vergangenen Jahre als recht zuverlässig erwiesen. Das Zentralkommando der US-Streitkräfte teilte in der Nacht mit, man habe einen Luftangriff auf eine Zusammenkunft von Al-Qaida-Kämpfern in der Provinz Idlib geflogen. Dabei seien mehrere der Extremisten getötet worden. Auf Nachfrage fügte ein Sprecher des Zentralkommandos hinzu, eine Moschee habe man nicht beschossen. Zwar habe sich unweit des Ziels ein Gebetshaus befunden, in einer Entfernung von etwa 15 Metern, Aber weder habe man dieses Gebäude im Visier gehabt, noch habe man es getroffen. Die Moschee stehe noch. Laut Al Jazeera sagte der Sprecher, dass der genaue Ort, den US-Jets angegriffen hätten, unklar sei. Der Militärsprecher sagte eine Untersuchung darüber zu, ob Zivilisten bei dem US-Angriff ums Leben kamen oder verletzt wurden. Ob sich die Informationen des US-Militärs auf den Luftschlag bezogen, bei dem in Al-Jinnah eine Moschee getroffen wurde, ist nicht bekannt. Es scheint einige Verwirrung darüber zu geben, ob das Ziel, das amerikanische Kampfflugzeuge angriffen, tatsächlich, wie angegeben, in der Provinz Idlib lag oder in der benachbarten Provinz Aleppo. Von Al-Jinnah, wo die Moschee getroffen wurde, sind es jedenfalls nur wenige Kilometer bis zur Grenze der Provinz Idlib. Im Internet ist unterdessen ein Foto eines Munitionsfragments aufgetaucht, das angeblich in den Gebäudetrümmern in Al-Jinnah gefunden wurde. Das Recherchenetzwerk Bellingcat hält es für wahrscheinlich, dass das Foto den Rest einer amerikanischen Rakete vom Typ Hellfire zeigt.
Die Zeiten des britischen Empires sind längst vorbei. Von der einstigen Weltmacht ist nur noch das Vereinigte Königreich übrig geblieben, zu dem neben England auch Wales, Nordirland und Schottland gehören. Doch auch dieses Großbritannien könnte weiter schrumpfen. 2014 entschieden sich die Schotten bei einer Volksabstimmung noch knapp dagegen, unabhängig von London zu werden. Doch seit dem Brexit-Votum mehren sich die Forderungen, erneut darüber abzustimmen. Denn im Gegensatz zu den Engländern will eine Mehrheit der Schotten in der Europäischen Union bleiben. Zündstoff also für den Parteitag der schottischen Nationalisten in Aberdeen, von dem unser Korrespondent Jens-Peter Marquardt berichtet.
Den ersten Aufschlag im Fernduell zwischen Aberdeen und Cardiff hatten die schottischen Nationalisten. Angus Robertson, der Fraktionsvorsitzende der SNP, schwor den Parteitag auf ein neues Referendum ein. Die Schotten müssten noch einmal über die Unabhängigkeit von Großbritannien abstimmen. Niemand könne ihnen dieses demokratische Recht verwehren.
Scotland will have its referendum and the people of this country will have their choice. They will not be denied their say.
Auch die britische Premierministerin werde das nicht verhindern, so Robertson, der sich inzwischen zum ärgsten Widersacher Theresa Mays im Unterhaus in London entwickelt hat. Für die schottischen Nationalisten ist durch den bevorstehenden Brexit eine neue Lage entstanden. Während die Schotten im vergangenen Jahr mit 62% für den Verbleib in der Europäischen Union gestimmt hatten, hatte Gesamtgroßbritannien mit 52% für den Austritt aus der EU votiert. Seitdem fahren die Züge aus Edinburgh und London voll auf Konfrontationskurs, beschleunigt noch durch die Ankündigung der britischen Premierministerin, nicht nur die EU, sondern auch den europäischen Binnenmarkt und die Zollunion zu verlassen. Diesen harten Brexit wollen die schottischen Nationalisten nicht mitmachen. Und während Theresa May gestern erklärte, es sei jetzt nicht die Zeit für ein schottisches Unabhängigkeitsreferendum, beharrte Robertson darauf, die Schotten zur Abstimmung aufzurufen, solange die Insel noch Mitglied der EU sei.
We cannot drift along for the next 2 years and just hope for the best. And being dragged out of the EU and the single market with all the damage our economy and society that will cause.
Wir können in den kommenden 2 Jahren nicht einfach zusehen und auf das Beste hoffen, während wir aus der EU und dem Binnenmarkt herausgetrieben werden, mit all den Schäden für unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft, so der Vizechef der SNP. Während sich also die schottischen Nationalisten in Aberdeen kampfeslustig gaben, versuchte May im walisischen Cardiff, der Konfrontation so lange wie möglich zu entgehen. Lange sprach sie beim konservativen Frühlingsforum über Sozial- und Schulpolitik, bevor sie erst am Ende ihrer Rede die Einheit Großbritanniens beschwor.
We are 4 nations, but at heart we are 1 people.
Wir sind 4 Nationen, aber in unseren Herzen sind wir ein Volk. Ich werde immer dafür kämpfen, dieses kostbare, kostbare Vereinigte Königreich zu stärken und aufrechtzuerhalten.
Always fight to strengthen and sustain this precious, precious union.
Nur vereint könnten die Briten in Brüssel den besten Deal für den Brexit herausholen, so May. Der schottischen Regierung warf sie spalterischen Nationalismus vor.
It is now clear that using Brexit as the pretext.
Es ist jetzt klar, dass die schottischen Nationalisten den Brexit nur als Vorwand nutzen, um ein zweites Unabhängigkeitsreferendum zu veranstalten. Doch das wäre schlecht für Schottland, schlecht für das Vereinigte Königreich und schlecht für uns alle.
Das schottische Parlament wird voraussichtlich am kommenden Mittwoch das Unabhängigkeitsreferendum beschließen. Um es auch in verbindlicher Form durchzuführen, müssten dann aber auch noch die britische Regierung und das britische Parlament zustimmen. Sollte London Nein sagen, könnten die Schotten immerhin noch ein unverbindliches Referendum über ihre Unabhängigkeit von Großbritannien abhalten. Wie auch immer, die Züge aus Edinburgh und London rasen weiter aufeinander zu.
In wenigen Minuten ist es soweit, dann wird im Garten von Schloss Bellevue der scheidende Bundespräsident Joachim Gauck mit dem großen Zapfenstreich aus dem Amt verabschiedet. Das höchste militärische Zeremoniell der Bundesrepublik wird heute sicher etwas würdevoller verlaufen als vor 5 Jahren, als Gaucks Vorgänger verabschiedet wurde. Da konnte man auf der Pressetribüne kaum der Musik folgen, weil vor den Toren des Schlosses hunderte Menschen buhten und demonstrierten. Undenkbar beim ungleich beliebteren Gauck, auch wenn eine evangelische Arbeitsgemeinschaft sich gewünscht hätte. Der ehemalige Pastor hätte auf das Zeremoniell verzichtet.
Großer Zapfenstreich! Halt!
Im Lichtermeer aus Fackeln vor Schloss Bellevue wird Joachim Gauck am Abend verabschiedet. Ein Schauspiel mit hunderten Soldaten und einem 80 Mann starken Blasorchester. Beethovens Yorkshire-Marsch stimmt auf das Spektakel ein. Dirigiert von Reinhard Kiauka, Chef des Stabsmusikchors der Bundeswehr.
Ich würde sagen, es ist eine gesunde Anspannung immer da, denn die gehört dazu, um auch wirklich richtig gute Leistung bringen zu können.
Und die ist heute gefragt, denn für die Musiker steht eine Premiere auf dem Programm, wenn es heißt
Serenade.
So nämlich lautet das Kommando für den Teil, auf den sich Joachim Gauck wohl am meisten freut. 3 Stücke spielen die Bundeswehrmusiker, die sich der Bundespräsident selber aussuchen durfte. Das Kirchenlied, ein Fest. Feste Burg ist unser Gott, wünscht sich der Rostocker Pastor ebenso wie das Volkslied Freiheit, die ich meine. Und dann ist da noch der 3. Wunsch, schmunzelt Kiauka.
Das war doch ein wenig überraschend. Für mein Spezialarrangement, denn man kann es ja nicht mit der Elektronik in dieser Formation des Zapfenstreichs abbilden. Dort marschiert man ja mit Fackelträgern ein, das heißt, alles, was man gerade an Instrument selbst tragen kann, ist auch dabei.
Damit der große Zapfenstreich seine Wirkung entfaltet. Im 16. Jahrhundert schlugen Offiziere auf die Zapfen der Fässer, Signal für die Landsknechte, ins Feldlager einzurücken. Unter den preußischen Königen entstand aus der Tradition das militärische Ehrenritual, ergänzt um eine Prise Religion.
Helm ab zum Gebet!
Die Bundeswehr griff das Ritual wieder auf. Antiquiert und überholt wegen der preußischen Militärtradition, so eine immer wiederkehrende Kritik.
Ich finde eben, dass gerade das Zeremoniell, der große Zapfenstreich, eigentlich zeitlos ist. Er atmet einerseits die Tradition, aber verbindet es ja auch immer weiter, dadurch, dass er im Hinblick auf die Serenade ja auch immer seine gewissen Wandlungen erfährt.
Und Joachim Gauck heute musikalisch eine Brücke baut in einen neuen Lebensabschnitt. Es dürfte ein wehmütiger Moment werden für den Bundespräsidenten. Doch egal, ob man den großen Zapfenstreich nun antiquiert oder beeindruckend findet, der Wirkung aus Musik, Fackeln und Zeremoniell entziehen kann man sich nicht.
Martin Mayer über den Zapfenstreich für Bundespräsident Gauck heute Abend im Schloss Bellevue. Wenn Sie dabei sein wollen, das erste überträgt live ab 18.55 Uhr. Die Hütte brummt, sagt Dieter Lieske. Er ist der erste Bevollmächtigte der IG Metall Duisburg-Dienstlaken. Derzeit seien die Stahlwerke gut ausgelastet, bis Oberkante Unterlippe, sagt der Gewerkschafter. Eine gute Ausgangsposition für Tarifverhandlungen, sollte man meinen. Doch es hat ein bisschen gedauert, bis sich Arbeitgeber und Gewerkschaft auf ein deutliches Lohnplus zunächst in der nordwestdeutschen Stahlindustrie geeinigt haben. Heute früh war es soweit. Stefan Lauscher berichtet.
11 Stunden wurde verhandelt. Hart verhandelt, zeitweise standen die Gespräche auf der Kippe, dann aber am frühen Morgen doch die Einigung. Die Löhne und Gehälter für die 72.000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie werden ab April in 2 Stufen angehoben. Andreas Goss, Vorstandschef bei ThyssenKrupp Steel und Verhandlungsführer der Arbeitgeber.
In der ersten Stufe nach einem Nullmonat ist die Erhöhung 2,3% und in der zweiten Stufe in den verbleibenden 8 Monaten dann 1,7%. In der Spitze ist die Belastung für uns nach meinem Empfinden etwas zu hoch ausgefallen. Es ist ein sehr, sehr hart umkämpfter Kompromiss.
Mit einer langen Laufzeit, 22 Monate insgesamt. Die Unternehmen haben dadurch Planungssicherheit. Im Gegenzug konnte die Gewerkschaft ein deutliches Lohnplus mit Reallohnsteigerung durchsetzen. Beide Stufen zusammengerechnet steht eine glatte 4 vor dem Komma. Der IG Metall-Bezirkschef von Nordrhein-Westfalen, Knut Giesler.
Das ist im Gesamtvolumen am Ende 4% mehr für unsere Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, das ist ein gutes Ergebnis. Was uns schmerzt, ist die Laufzeit, das ist so. Aber es passt genau in die Zeit der Stahlbranche im Moment hinein.
Der Branche geht es insgesamt nicht schlecht. Es gibt Probleme, ja, die weltweiten Überkapazitäten, Billigimporte aus China, die Frage, wie es mit den Verschmutzungszertifikaten weitergeht. Seit Wochen aber verzeichnen fast alle Stahlunternehmen auch extrem hohe Auftragseingänge. Vor allem das Röhrengeschäft boomt. Wohl auch deshalb waren die Arbeitgeber zu einer schnellen Einigung schon in der dritten Verhandlungsrunde bereit. Weitere Warnstreiks, erst recht ein regulärer Arbeitskampf, hätten die Unternehmen massiv belastet. Noch einmal Arbeitgeberverhandlungsführer Andreas Goss.
Wir hatten durchaus Einigungsdruck. Natürlich haben beide Seiten das erkannt, dass eine Einigung in der jetzigen Situation des Stahls, wo doch ein wenig die Konjunktur auch anzieht, wir wirklich darauf achten müssen, dass wir nichts kaputt machen in unserer Industrie. Das ist uns, denke ich, auch gelungen. Und natürlich hat das im Hintergrund wohl bei beiden Seiten eine gewisse Rolle gespielt.
Ebenfalls vereinbart wurde die Fortführung der Tarifverträge zur Altersteilzeit und zum Thema Werkverträge, beides zu gleichen Bedingungen wie bisher. Die Tarifeinigung gilt für die gesamte Eisen- und Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen. Die anderen Tarifbezirke Berlin, Brandenburg, Sachsen und das Saarland übernehmen die Einigung in aller Regel unverändert.
Es ist das Ende einer Ära. Der ehemalige VW-Firmenpatriarch Ferdinand Piëch will beim VW-Großaktionär Porsche aussteigen. Der 79-Jährige verhandelt mit den Eigentümerfamilien Porsche und Piëch über den Verkauf seiner Anteile an der Porsche SE. Die Holding bestätigte inzwischen einen Bericht des Spiegel. Christoph Geismeier berichtet.
Noch immer ist der ehemalige VW-Patriarch Ferdinand Piëch für eine Überraschung gut. Der 79-Jährige will offenbar den Großteil seiner Aktien an der Stuttgarter Porsche Holding verkaufen. Die Holding wird von den Familienmitgliedern der Autodynastie Porsche Piëch kontrolliert und ist größter Aktionär von Volkswagen. Insgesamt soll Ferdinand Piëch einen Aktienanteil von rund 15% besitzen, Wert aktuell etwas über 1 Milliarde Euro. Wie die Porsche Holding bestätigte, führt Piëch mit Familienmitgliedern Verhandlungen über den Verkauf seiner Aktien. Dabei geht es nicht um alle, aber um den wesentlichen Teil. Damit scheint klar, Piëch will nicht ganz mit dem Autokonzern brechen, er will sich aber offenbar weitestgehend zurückziehen. Ob der Verkauf zustande kommt, ist derzeit nach Angaben der Porsche Holding unklar. Zwischen Ferdinand Piëch und den restlichen VW-Großaktionären sowie seiner Familie war es erst vor kurzem wieder zum Streit gekommen. Laut Medienberichten hat Piëch VW im Zuge der Dieselaffäre schwer belastet. Deshalb sollen sich die Familien darauf geeinigt haben, Piëch sein Aufsichtsratsmandat bei der Porsche Holding zu entziehen. Damit wäre der 79-Jährige entmachtet.
Lange war gerätselt worden. Was könnte das Motiv des Münchner Amokschützen gewesen sein? Der 18-Jährige hatte im vergangenen Juli am Olympia-Einkaufszentrum in München 9 Menschen und anschließend sich selbst erschossen. Jetzt liegt der Abschlussbericht der Ermittler vor. Demnach handelte der junge Mann allein und offenbar aus persönlichen Motiven. Katharina Wiesotzka berichtet aus München.
Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Tat nicht politisch motiviert war. Der psychisch kranke 18-jährige Täter war ein Außenseiter und wurde über Jahre hinweg von Mitschülern gemobbt. Dabei kam es auch zu körperlichen Misshandlungen. Oberstaatsanwältin Gabriele Tillmann.
Und er hat sich ein Feindbild geschaffen, was dem Bild dieser Jugendlichen entsprach. Und das waren Jugendliche südosteuropäischer Herkunft, sodass man schon sagen kann, insofern war es eine gewisse Fremdenfeindlichkeit, die war aber nicht politisch motiviert, sondern die beruhte auf diesen persönlichen Erlebnissen.
Ein weiteres wesentliches Ergebnis der Ermittlungen ist, der Amokläufer war ein Einzeltäter. Er hatte keine Hintermänner oder Mitwisser. Der 18-Jährige plante die Tat über ein Jahr lang alleine. So ist er zum Beispiel heimlich nach Winneden gefahren, wo ein Schüler 2009 Amok gelaufen ist und 15 Menschen erschossen hat. Der Münchner Amokläufer hat auch das Buch Amok im Kopf gelesen. Seinen Eltern erklärte er, er habe das Buch für ein Schulreferat gelesen. Er hat sogar an mehreren Tagen Schießübungen im Keller seines Wohnhauses gemacht. Die Ermittler wollten wissen, warum das niemand gehört hat. Leiter der Sonderkommission Jürgen Miller.
Ein schussakustisches Gutachten, das hat ergeben, die heutige Bauweise oder diese Bauweise dieses Anwesens war so stark mit Stahlbeton und abgedichtet, dass er im Untergeschoss, wo er in einem Trockenraum, der sehr, sehr schwach frequentiert war in dieser Wohnanlage, die Schießübungen durchgeführt hat, nach der ersten Stalltür diese abgegebenen Schüsse nicht mehr als solche identifiziert werden konnten.
Die Pistole hatte der psychisch kranke Schüler im Darknet gekauft. Das ist ein anonymer Teil des Internets. Den Ermittlern ist es gelungen, den mutmaßlichen Verkäufer der Waffe festzunehmen. Ein 31-Jähriger aus dem hessischen Marburg soll dem Amokläufer die Tatwaffe und mehrere hundert Schuss Munition verkauft haben. Er sitzt seit August in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft München I hat Anklage gegen den Marburger erhoben, wegen fahrlässiger Tötung in 9 Fällen, außerdem Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz. Es wird der einzige Prozess sein im Zusammenhang mit dem Amoklauf. Die Gerichtstermine stehen noch nicht fest. Vor der offiziellen Pressekonferenz wurden die Angehörigen der Opfer eingeladen. Sie bewerten den Abschluss des Ermittlungsverfahrens unterschiedlich, sagt Staatsanwältin Gabriele Tillmann.
Für die einen ist es, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Sie sagen, okay, und auch dieser Eindruck, die Ermittlungsbehörden haben alles aufgeklärt. Also mehr kann man nicht rausfinden. Und das ist doch eine gewisse Erleichterung. Und für andere, denke ich, ist es eher eine Störung, jetzt bei der Bewältigung nochmal in das alles zurückgeführt zu werden.
Katharina Wiesotzka berichtete aus München. Und damit zum Sport im Echo des Tages. Bloß kein deutsch-deutsches Duell haben viele Fußballfans vor der Auslosung zum Viertelfinale der Champions League gehofft und Glück gehabt. Borussia Dortmund steht vor einer machbaren Aufgabe gegen den AS Monaco. Der FC Bayern muss allerdings gegen Titelverteidiger Real Madrid ran. Holger Gerska berichtet.
Für Bayern-Trainer Carlo Ancelotti wird es ein sehr spezielles Spiel. Beim letzten Aufeinandertreffen von Bayern München und Real Madrid saß der Coach noch auf der Bank der Spanier und dirigierte eine Gala. Real gewann das Halbfinale vor 3 Jahren, auch dank eines 4:0-Sieges in München. In dieser Saison spielte Real Madrid schon 2-mal gegen Borussia Dortmund, 2-mal 2:2. Die Dortmunder gaben sich nach der Auslosung zwar nicht euphorisch, aber der AS Monaco war wohl so etwas wie ein Traum los. Auch die Monegassen spielten in der laufenden Saison schon in Deutschland, verloren in Leverkusen 0:3. Sicherlich machbar für Borussia Dortmund. Beide Bundesligisten starten mit Heimspielen. Dagegen bestreitet Schalke 04 das Hinspiel im Viertelfinale der Europa League auswärts. Die Schalker treffen auf Ajax Amsterdam.
Sicher auch eine machbare Aufgabe. Und damit zu etwas Unerfreulichem im Thema Sport. Frankfurter Steuerfahnder sind nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung bei ihren Ermittlungen in der Affäre um die Vergabe der WM 2006 auf eine größere Datenlöschaktion beim Deutschen Fußballbund gestoßen. Dateien sollen erst verändert und dann gelöscht worden sein. Kersten Mügge berichtet.
Am 22. Oktober 2015 trat der damalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach vor die Medien, um zu erklären, dass das Sommermärchen 2006 nicht gekauft gewesen sei. Direkt nach Ende dieser Pressekonferenz, so geht aus einem Vermerk der Frankfurter Steuerfahndung hervor, ist im DFB damit begonnen worden, 7 Dateien zu bearbeiten, die dann wenig später gelöscht wurden. Von wem hat der DFB nicht feststellen können, teilte er auf Anfrage mit. Allerdings ist es EDV-Experten der Oberfinanzdirektion Frankfurt gelungen, die Daten wiederherzustellen. Darunter ein Fax, in dem es um eine Ticketlieferung an Jack Warner ging. Der damalige Präsident des Fußballverbandes von Trinidad und Tobago wurde aufgrund anderer Fälle von der FIFA wegen Korruption gesperrt. Weitere der gelöschten Dokumente betreffen den früheren Adidas-Chef Robert Louis Dreyfus, von dem sich die deutschen WM-Organisatoren 2002 eine Millionensumme geliehen hatten. Die Anwältin des damaligen DFB-Präsidenten Niersbach betonte, ihr Mandant habe keine Kenntnis von der angeblichen Löschung und er habe sie schon gar nicht angewiesen.
Zum Schluss der Sendung noch ein bisschen aktueller Fußball. Heute Auftakt zum 25. Spieltag der zweiten Bundesliga. 3 Spiele, 1 Tor bis jetzt. Braunschweig, Heidenheim 0:1. Die beiden anderen Partien stehen 0:0. Bielefeld, Kaiserslautern und 1860 München gegen Würzburg. Einen schönen Abend noch wünscht Peter Mücke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.